Wer bestimmt, wie du arbeitest?
Wer bestimmt, was wir produzieren?
Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
Ich bin Felix Nickel.
Und ich bin Johanna Laube.
Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
Heute über Betriebsratswahlen und die Frage: Bekommen wir es mit einer ArbeiterInnenbewegung von rechts zu tun?
Ja, willkommen zu dieser ersten Folge in unserer zweiten Staffel. Wir haben wieder viel vor in den nächsten 11 Monaten. Ein Punkt, den wir uns auch angucken wollen, wird zum Beispiel die Organisierung von Beschäftigten sein. Und jetzt nach unserem Überblick soll es auch wieder um einzelne Aspekte gehen. Heute steigen wir mit einem quasi urdemokratischen Thema ein. Es wird um Wahlen gehen. Um genau zu sein, um Betriebsratswahlen und auch um politische Einstellungen von Beschäftigten. Ja, und diese Betriebsratswahlen finden ab März diesen Jahres wieder in zehntausenden Betrieben statt und werden dann bis Ende Mai gehen. Aber was sind eigentlich Betriebsratswahlen?
Kurz erklärt: Betriebsrat und Betriebsratswahlen.
Alle 4 Jahre von März bis Mai finden Betriebsratswahlen statt. Betriebsräte können in Betrieben mit 5 oder mehr betriebsangehörigen Mitarbeiterinnen gegründet werden, auf Initiative der Beschäftigten und in der Regel mit Unterstützung der Gewerkschaft. Diese Gründungen dürfen vom Arbeitgeber nicht behindert werden. Im aktuellen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP wurde sogar explizit festgehalten, dass es in Zukunft einfacher werden soll, solche Behinderungen zu ahnden. In Betrieben ab einer Größe von 200 MitarbeiterInnen können Betriebsräte vollständig freigestellt werden. Sie können sich dann ganz auf die Betriebsratsarbeit konzentrieren und das heißt, sie können die Einhaltung von Tarifverträgen, Verordnungen, Gesetzen und Betriebsvereinbarungen überwachen. Sie können die Kolleginnen beraten und ihnen bei Konflikten mit dem Arbeitgeber den Rücken stärken. Der Betriebsrat hat auch das Recht, vom Arbeitgeber Informationen zu erhalten, beispielsweise zu Personalplanung oder technischen Neuerungen. Ein echtes Mitbestimmungsrecht, das heißt, die Maßnahmen werden erst durch die Zustimmung des Betriebsrates wirksam, hat der Betriebsrat in bestimmten sozialen Angelegenheiten, wenn diese nicht tarifvertraglich oder gesetzlich geregelt sind. Und das betrifft Bereiche wie zum Beispiel die Einführung und Anwendung von Technik, die Leistungs- und Verhaltenskontrollen ermöglicht, die Ausgestaltung des Arbeitsschutzes, Aspekte der Einteilung der Arbeitszeit, wie Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen, Urlaubsplanung oder Mehrarbeit, aber auch Festsetzung von Prämien und Akkordlöhnen oder Weiterbildung. Rechtliche Grundlage dafür ist das Betriebsverfassungsgesetz. Es feiert dieses Jahr ein Doppeljubiläum. Vor 70 Jahren, 1952, beschloss der Bundestag das Betriebsverfassungsgesetz. Und vor 50 Jahren, 1972, trat die letzte Neufassung in Kraft. Dieses Jahr werden außerdem erstmals die letztes Jahr beschlossenen Regelungen des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes zur Anwendung kommen. In der zweiten Episode unseres Podcasts haben wir die Industriesoziologin Ingrid Artus und den langjährigen Betriebsrat Gottfried Dolinski gefragt, wie viel Demokratie in der betrieblichen Mitbestimmung steckt. Wer dazu mehr erfahren möchte, sollte da unbedingt reinhören. Eine zentrale Erkenntnis war, dass das Betriebsverfassungsgesetz immer umkämpft und umstritten war.
Das waren, kurz erklärt, Betriebsrat und Betriebsratswahlen.
Mitbestimmung, Beteiligung, Demokratie, Wahlen auch, diese Begriffe sind für uns im Podcast ja immer sehr positiv aufgetaucht. Aber es gibt neben diesen positiven Aspekten und Vorteilen natürlich auch eine, sagen wir mal, dunkle Seite der Demokratie im Betrieb und auch eine dunkle Seite der repräsentativen Demokratie als Ganzes. Denn auf beiden Ebenen sehen wir in Deutschland und teilweise auch in größeren globalen Kontext in den vergangenen Jahren ein Wiedererstarken autoritärer, rechtspopulistischer bis hin zu rechtsradikalen Positionen. Wie steht es also um rechte Einstellungen bei Beschäftigten, haben wir uns gefragt, in Betrieben und in der Arbeitswelt insgesamt, auch vor dem Hintergrund der Betriebsratswahlen, die eben anstehen dieses Jahr. Und was sind Ursachen und welche Anforderungen ergeben sich daraus für Gewerkschaften und auch auf der größeren politischen Ebene? Das wollen wir heute diskutieren.
Ja, und für diese Diskussion haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen.
Mit hier im digitalen Podcast-Studio sitzt Sandro Witt. Sandro ist seit letztem Jahr Projektleiter der Initiative Betriebliche Demokratiekompetenz beim DGB-Bundesvorstand in der Grundsatzabteilung. Außerdem ist Sandro seit 2014 Vorsitzender von Mobit e.V., einem Verein, der mobile Beratung gegen rechts anbietet. Hallo Sandro, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Felix, schön, dass ich da sein darf.
Mit dabei ist auch Thomas Göß. Thomas Göß ist Arbeitssoziologe am Soziologischen Forschungsinstitut SOFI in Göttingen. Seine Schwerpunkte liegen in der Arbeitsbeziehungsforschung, Kapitalismusanalyse, Populismus und Bewusstseinsforschung bei Lohnabhängigen. Er hat kürzlich auch einen Beitrag mit dem Titel »Am rechten Rand – Politisierung im Onlinehandel« veröffentlicht. Dieser ist im Sammelband »Verkannte LeistungsträgerInnen« herausgegeben von Nicole Meyer-Ahuja und Oliver Nachtfey erschienen. Hallo Thomas.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, normalerweise interessiert sich die breite Öffentlichkeit ja leider, kann man sagen, kaum für Betriebsratswahlen. Doch bei den letzten Wahlen im Jahr 2018 war das ganz anders. Die Erfolge der AfD bei Parlamentswahlen und ja neue politische rechtsorientierte ArbeitnehmerInnenorganisationen ließen befürchten, dass bei den Betriebsratswahlen 2018 eben rechte Listen und Kandidaten Erfolge erzielen könnten. Am bekanntesten damals war die Gruppierung Zentrum Automobil, die sich mittlerweile in Zentrum umbenannt hat. Und diese Gruppierung wurde eben gegründet von einem offen rechtsextrem auftretenden Mann. Und diese Aktivitäten waren eingebettet und auch nur ein Teil einer damals stattfindenden Offensive von Rechten, Rechtspopulisten, gerade auch der AfD, in Betrieben, um dort eben einen Fuß in die Tür zu bekommen und eine rechte ArbeiterInnenbewegung zu schaffen.
Ja, zum Ende der Wahlen 2018 hin zog der DGB-Vorsitzende Hoffmann die Bilanz, dass die Befürchtungen sich nicht bewahrheitet haben. In manchen Branchen haben Rechte gar keine Rolle gespielt. Im Organisationsbereich der IG Metall, wo es etwa 10.000 Betriebsratsgremien bundesweit gab, war es in gerade einmal 9 Betriebsratsgremien Rechten gelungen, mit 2 bis maximal 4 Sitzen einzuziehen.
Wichtig ist bei dieser Debatte, es gibt laut einer Untersuchung von 2017 keinen Zusammenhang zwischen der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und der Wahrscheinlichkeit, AfD zu wählen. Wichtig ist aber nicht nur, ob man Mitglied ist oder nicht Mitglied in Gewerkschaften, sondern auch, ob man gewerkschaftlich aktiv ist. Denn, das hat diese Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung auch gezeigt, wer sich in seiner Gewerkschaft aktiv engagiert, neigt signifikant seltener dazu, Rechtspopulisten zu wählen, als jemand, der eben nicht aktiv in der Gewerkschaft ist. Das ist auch ähnlich bei anderen ehrenamtlich Engagierten.
Dieses Jahr gibt es im Vorfeld der Betriebsratswahlen keine so breite öffentliche Debatte zur Gefahr einer ArbeiterInnenbewegung von rechts. Zumindest Zentrum, mittlerweile ohne Automobil, scheint aber zu versuchen, die Corona-Krise zu nutzen. Sandro, Gewerkschaften und Mitbestimmung von rechts. Das klingt ja erstmal total unvereinbar. Gewerkschaft ist zumindest für viele von uns ja zentral mit Solidarität, also dem Füreinander einstehen, auch über Ländergrenzen oder kulturelle Grenzen hinweg verbunden. Was muss ich mir unter rechten GewerkschafterInnen oder betrieblich Aktiven und deren Positionen vorstellen? Wie begegnet dir das?
Naja, ich würde im Grundsatz erstmal damit einsteigen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Arbeitnehmende quasi im Betrieb eine Lebenswelt haben und in der müssen sie sich bewegen und dann haben sie auf der anderen Seite die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und ich habe seinerzeit schon als Jugendsekretär immer mal versucht zu verstehen, warum sozusagen diese Welten so voneinander getrennt sind. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass im Kern das, was wir immer als Grundsatz, nämlich solidarischer Umgang miteinander und Solidarität auch zu organisieren, als Grundwert zwar anerkannt wird und ich sage auch mal, Demokratie per se nicht abgelehnt wird, Aber gleichzeitig gibt es trotz sozusagen positiver Einstellung zur Demokratie und vielleicht auch positiver Einstellung zu möglichen Mitbestimmungstatbeständen immer noch eine persönliche Haltung. Und die würde ich zusammenfassen als Problematik Rassismus. Das ist im Kern das, was ich zumindest erlebt habe über die 2 Jahrzehnte Gewerkschaftsarbeit. Das ist immer der Tatbestand, es geht um rassistische Einstellungen. Und auf die aufbauend im Grunde genommen entwickeln sich andere Mechanismen. Und im Kern würde ich mal, um es auf den Punkt zu bringen, sagen, es gibt einen Unterschied, ob man Gewerkschaftsmitglied ist oder ob man Gewerkschafterin oder Gewerkschafter ist. Das ist, glaube ich, das sind 2 Welten. Und was wir versuchen an verschiedenen Stellen und auch die Gewerkschaften selbst, ist im Kern immer über Demokratie zu sprechen und gleichzeitig ein Stoppzeichen, die gelbe Hand, ne, mach meinen Kumpel nicht an, auch deutlich zu machen, dass quasi bei rassistischen Einstellungen zumindest Diskussionsbedarf und gleichzeitig Aufklärungsbedarf da ist. Und wenn es dann nicht funktioniert und jemand sich so massiv rassistisch bewegt, dann ist auch mal Stopp angesagt. Das hat ja die IG Metall-Vorsitzende deutlich gesagt. Das Ganze ist gerade im Fluss, weil auch die Gesellschaft im Fluss ist. Und ihr habt es zu Recht eingeordnet, die Gesellschaft entwickelt sich und genauso ist der DGB mit seinen Gewerkschaften ein Stück weit Spiegel an dieser Stelle. Und wir müssen gegenhalten.
Ja, um vielleicht auch mal zu dieser Lebenswelt zu kommen und zu einem konkreten Fall. Thomas, du hast ja diesen Beitrag geschrieben in dem Sammelband Verkannte LeistungsträgerInnen. Und dort beschreibst du ja einen Menschen, der ja auch sehr aktiv in den Auseinandersetzungen bei diesem Online-Händler war. Du nennst ihn Karl. Und der arbeitet eben zu Zeiten des Interviews schon 11 Jahre lang im Lager dieses Online-Händlers. Und bezeichnet sich selber als halbrechts und ist ja aber, so wie du das beschreibst, ja ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Kampagne dort vor Ort auch gewesen. Was ist das für ein Mensch? Welche Einstellung hat der und wo kommen die vielleicht auch her?
Also erstmal ist Karl in der Tat ein ganz aktiver Verdianer, ja, und auch eine schillernde Person, ist ein rebellischer Typ. Also wenn man ihn sieht, na, man liest ja jetzt nur meinen Text, aber wenn man ihn sieht, dann sieht man, das ist kein angepasster Typ und das ist ein sympathischer Typ. Ja, also ich habe ein super Interview mit dem geführt. Wir haben uns gut verstanden, bis auf die Punkte, die ich analysiert habe. Ja, und ihm ist wichtig, dass er anerkannt wird, dass es Würde gibt auf der Arbeit. Ich meine, das ist eine Form der Arbeitsorganisation in diesem Betrieb, wo man sagen kann, Arbeitsinhalte, Selbstverwirklichung in der Arbeit, das ist eine fremde Welt. Ja, das ist sehr taylorisierte Arbeit. Die Löhne sind nicht hoch. Das heißt, er hat ein großes Problem auf der Arbeit. Ne? Er ist ein, wie er sagt, selber auch ein Knöpfe drückender Affe, das alles ist da und das verbindet sich dann eben, also in diesem Bedürfnis nach Anerkennung und auch einem, man könnte sagen, rudimentären Klasseninstinkt, ja, also die Chefs, die sind natürlich ganz übel in dieser ganzen Geschichte. Das verbindet sich mit Rassismus, mit Nationalismus und so weiter und so fort, ja, also immer wieder das Bild, die Fremden, die Ausländer, die Migranten, die kommen hierher und benehmen sich halt als schlechte Gäste. Ja, und man selber im eigenen Haus ist nicht viel wert. Das ist alles da. Und ich würde gerne jetzt noch mal kurz den Bogen schlagen zu dem, was Sandro gesagt hat, weil ich glaube, man muss 2 Sachen unterscheiden. Das eine ist ja jetzt diese Auseinandersetzung um Betriebsratslisten und verankern die sich. Das andere ist ja das generelle Problem von rechten Einstellungen in Belegschaften. Und da sehe ich das genauso, wie Sandro das gesagt hat. Der Betrieb ist ein Spiegel der Gesellschaft, ist ein besonderer Spiegel der Gesellschaft, weil du hier den Interessenwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit erfahren kannst. Du hast Kolleginnenkreise, all das hast du. Arbeitsleid wird direkt erfahren, aber ansonsten kommen die Leute natürlich mit ihren Haltungen zur Arbeit. Und da, glaube ich, lohnt sich einfach nochmal, sich das in Erinnerung zu rufen, wie weit verbreitet eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, verfestigte rechte Einstellungsmuster, aber Brücken nach rechts in der Bevölkerung sind. Ja, also ich habe da jetzt nochmal in ein paar Studien geguckt, also auch einfach nochmal, um mich selber zu kontrollieren, ob die Zahlen, die ich so im Kopf habe, richtig sind. Ja, und dann ist es eben so, dass du in quantitativen Umfragen Zustimmungswerte für fremdenfeindliche Aussagen von 19, 20% hast in der Gesamtbevölkerung, ja. Und das ist natürlich ein Potenzial für Rechte in den Belegschaften. Und wenn man dann, ich teile das, was ihr gesagt habt, ja, also dass, dass es auch wichtig ist, zwischen aktiven Gewerkschaftern und Gewerkschaftsmitgliedern zu unterscheiden. Aber selbst bei den aktiven Gewerkschaftern, da wissen wir aus qualitativen Studien, das, was ich jetzt rausgearbeitet habe für meinen Fall, ist überhaupt nicht neu. Also mein Doktorvater Klaus Dorre, der hat schon Anfang der 90er eine Studie gemacht über junge Gewerkschafter, wo der ganz ähnliche Sachen gefunden hat.
Sandro, du hattest es vorhin bei deiner Antwort auch schon angedeutet, dass es die Gesellschaft sich verändert, im Fluss ist. Nochmal konkreter, wie schätzt du die Gefahr von rechts im betrieblichen Kontext aktuell ein? Gerne auch, wenn du dazu was sagen kannst, jetzt mit Blick auf die Betriebsratswahlen dieses Jahr.
Naja, die Frage wird ja sein, inwiefern quasi die Gewerkschaften, und das machen die ja permanent, quasi mit denen, die da unterwegs sind, jetzt quasi, wie sie im Betrieb werben um ihre Positionen, glaube ich. Das ist das eine und das muss man verstärkt tun. Ich will an der Stelle die Klammer aufmachen. Das kommt auch ein Stück weit, glaube ich, darauf an, inwieweit Öffentlichkeit hergestellt wird für Wichtigkeit von Betriebsratswahlen. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass MDR, NDR und viele andere öffentlich-rechtliche Medien vielleicht mal Podcasts anbieten zur Wichtigkeit von Betriebsräten und vielleicht auch mal abends in der Tagesschau der Betriebsratsvorsitzende XY mal zu Wort kommt, weil ich glaube, wir reden noch über ein Grundrauschen. Ich habe eher Sorge, nicht um die Frage der Betriebsratswahlen. Ich habe mehr Sorge, dass rassistische Einstellungen sozusagen und Stereotype sich noch mehr verstärken, weil das Grundrauschen gesellschaftlich gerade so massiv ist in der Frage, wenn wir da nicht deutlicher Flagge und Farbe bekennen im Grunde genommen. Über Mitmenschlichkeit zu sprechen in der Öffentlichkeit sorgt momentan erfahrungsgemäß, ich kenne das, wenn ich unterwegs bin, dazu, dass sich Leute entweder so ein bisschen verschämt wegdrehen, ne? Die haben, die reden gerne über andere Dinge und darüber müssen wir auch sprechen. Das hat Gründe und das, was in den Studien mit postdemokratischen Verhältnissen sozusagen immer wieder beschrieben wird, macht mir mehr Sorge, wie gesagt, um den Bogen nochmal zum Betriebsratswahlen zu machen, als das, weil am Ende haben wir vielleicht 280.000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, ne, DGB-Mandat. Aber noch heftigere rassistischere Einstellungen und im Zweifelsfall reden sie nicht darüber, sondern machen halt ihre Betriebsratsarbeit, alles gut. Aber in Wirklichkeit, wenn sie dann abends aus der Arbeitswelt raus sind, geht's halt weiter. Das ist kein Vorwurf, sondern wir müssen daran arbeiten und wir müssen das miteinander verknüpfen.
Ja, was ich ganz wichtig finde, also Sandro hat ja darüber gesprochen, es gibt dieses gesellschaftliche Grundrauschen, ja. Und du kannst in den Medien, siehst du diese Positionen der AfD. Was ich wichtig finde, ist nochmal zu gucken, dass der Betrieb ja, zumindest wenn es die Vertretungsstrukturen da gibt, ja, und wenn die Betriebsräte dann auch noch gewerkschaftlich angebunden sind, dann hast du ja eine Art von gewerkschaftlicher Öffentlichkeit, in den Betrieben, die, sagen wir mal, zum Teil ja auch disziplinieren. Also man müsste sich das genauer angucken, da weißt du ja viel mehr drüber, Sandro, als ich. Aber wenn ich in Betriebe gehe, na, dann frage ich, weil ich ein neugieriger Mensch bin, auch wenn ich nicht dazu forsche, dann frage ich die Kollegen, die mir den Betrieb aufmachen. Also es sind ja in der Regel Betriebsräte oder Vertrauenskörperleiter oder irgendwie so. Ja, dann frage ich die auch danach. Und dann höre ich die unterschiedlichsten Dinge von, wir haben hier ganz offene Konfrontationen in den Belegschaften mit Rechten, bis hin das, was du hier zuletzt angedeutet hast. Wir haben in den Gremien Leute sitzen, das wissen wir, die sind problematisch politisch, die schweigen sich aus, bis hin zu Kreisen in der Belegschaft, die, weil die IG Metall da ist oder weil es eine Verdi-Struktur gibt, den Mund halten, aber sobald die Kollegen nicht da sind, hetzen und so weiter und so. Und trotzdem finde ich das wichtig, das in Erinnerung zu rufen, dass da, wo wir diese Vertretungsstrukturen haben, ja immerhin noch eine Art von demokratischer Gegenöffentlichkeit da ist. Und das größere Problem, das ich sehe, ist ja, dass das abnimmt. Ja, also dass die Zahl der Betriebe abnimmt mit Betriebsräten, mit ja und geschweige denn dann funktionierender gewerkschaftlicher Bildungsarbeit und so weiter dahinter.
Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu einem Teil, wo wir nochmal ein bisschen strukturierter auf zwei Aspekte gucken wollen. Auf der einen Seite gibt es ja eben diese individuelle Ebene, also es gibt irgendwie Beschäftigte, die machen Ungerechtigkeits-, Leidenserfahrung in der Arbeit, müssen irgendwie damit umgehen. Und auf der anderen Seite gibt es ja eben diese systemischen, strukturellen Veränderungen. Ne? Wie hat sich Mitbestimmung entwickelt in den vergangenen 20 Jahren? Was passiert auch dadurch, dass eben ja sich Arbeit verändert durch Digitalisierung, weitere Technisierung, durch weiter voranschreitende Globalisierung von Arbeit und Produktion? Und um vielleicht zu starten, würde ich mal jetzt auf diese individuelle Ebene gehen. Ja, also du hast es auch schon beschrieben, es wird klar, das ist eine Person, die will Gerechtigkeit irgendwie so. Das treibt diese Person um, auch unter diesen absolut schlechten Arbeitsbedingungen ist ja irgendwie der Glaube daran, dass es irgendwie Gerechtigkeit geben kann, ist ja nicht verschwunden. Du forschst ja, Thomas, auch so zu Sozialstaat und Lohnarbeit und auch zu Ansprüchen, die Beschäftigte generell auch an Arbeit und an den Sozialstaat haben. Da würde mich jetzt mal auch über diesen Fall hinausgehend erstmal interessieren, was wünschen sich denn Beschäftigte?
Also ich mache das jetzt schon seit 15 Jahren. Und ich würde sagen, wir wissen relativ gut, wie man das so einteilen kann, welche Ansprüche es gibt. Und na klar, also es gibt auf der einen Seite ja immer den Anspruch auf Anerkennung. Dieses Bedürfnis, gesehen zu werden als Mensch und dass die eigene Leistung gewürdigt wird. Das spielt immer wieder eine große Rolle. Klammer auf, das ist auch etwas, wo Managementtechniken ansetzen. Na, also ohne große Verbesserungen in der Arbeitswelt zu schaffen, dann symbolische Anerkennung durch die Einführung von komischen, also aus meiner Perspektive komisch für die Leute, ja wichtige, kleine symbolische Unterschiede. Da wirst du nicht mal Vorarbeiter, sondern vielleicht noch irgendwas dazwischen und so weiter und so fort. Dann spielt eine große Rolle natürlich Lohnungerechtigkeit, ja, also Lohn-Leistungsverhältnis. Und ich glaube, dass das Dritte ist, das ist nicht dasselbe wie Anerkennung, das ist Würde. Würde. Mir ist das in meiner Forschungsarbeit immer wieder begegnet, dass Leute wütend werden an Stellen, wo du das im ersten Moment gar nicht verstehst. Aber es geht um Würde. Also ein Beispiel aus einer alten Arbeit, die ich gemacht habe, da fing ein Kollege plötzlich an, wirklich wütend darüber zu reden, dass der das lokale Management denen einen Tankgutschein gegeben hat. Und dann dachte ich, ja so, das ist aber ja eigentlich ganz gut und so weiter, einen Tankgutschein gegeben. Und dann stellte sich raus, dieser Tankgutschein, der war viel zu klein dotiert. Und an dem Tag, als er diesen Tankgutschein verteilt hat, ist er da mit einem ganz also hochklassigen Auto vorgefahren. Und diese Situation führte dazu, dass diese Person und nicht nur er, ich habe mehrere Kollegen interviewt, die Fantasie hatten, den einfach mal zu bossnappen und so richtig zu vermöbeln. Ja, also Würde, Anerkennung, Lohnleistung.
Jetzt ist es ja so, das betonst du ja auch, nicht alle Leute, die unter dieser Ungerechtigkeit und unter diesen Arbeitsbedingungen leiden, gehen ja direkt nach rechts. Trotzdem würde mich mal interessieren, was aus deiner Sicht eben dafür sorgt, dass eben eine Person auf der einen Seite sagt, so ja, ich habe so eine kleine Che Guevara-Denke und dann aber ja doch recht offen rassistische, rechtspopulistische Deutungsmuster einfach nutzt, um Dinge einzuordnen.
Also man könnte ja sagen, er ist ein Sozialrebell. Auf seine Art und Weise ist Karl ein Sozialrebell. Also er ist immer unangepasst. Der ist im Betrieb unangepasst, der hat eine Alltagstheorie, ist ein Alltagsphilosoph, der macht sich viel Gedanken um Politik und so weiter und überall eckt er an. Und das ist seine Grundhaltung. Und ich glaube nicht, dass es soziale Gründe dafür gibt, dass er ein solches Deutungsmuster hat, sondern ich glaube, es ist umgekehrt. Menschen haben Deutungsmuster und dann passiert ihnen was und dann verarbeiten sie, was ihnen passiert, mit Hilfe dieses Deutungsmusters. In der Soziologie ist das ja eine ganze Forschungsrichtung und diese Deutungsmusteranalyse sagt eigentlich, Deutungsmuster sind etwas, was sich Menschen über lange, lange Jahre aneignen, ja. Und jeder von uns kennt das. Also jeder von uns kennt das. Du redest mit jemandem und du diskutierst und bei diesem Menschen kommt immer dasselbe an. Der versteht dich immer aus deiner Perspektive gleich falsch, weil dieser Mensch ein Deutungsmuster hat. Und es dauert lange, sich zu verständigen. Und diese Deutungsmuster sind keine Spielbälle. Und dann können wir uns jetzt darüber unterhalten, wie entstehen die, wann werden die ersten Erfahrungen gemacht und so weiter. Und ich würde behaupten, Karl wäre auch, wenn er 500 Euro mehr im Monat hätte und wenn er einen unbefristeten Arbeitsvertrag hätte und wenn er nicht hochverschuldet wäre, wäre wahrscheinlich trotzdem dieser Sozialrebell und hätte diesen Nationalismus. Was sich vielleicht unterscheiden würde, ja, wäre, dass seine Situation nicht so wäre, dass er das Bedürfnis hat, das so auszudrücken, das auszuleben, ja, dass er vielleicht nicht das Bedürfnis hätte, sich so stark von den Fremden, von den anderen abzugrenzen, ja. Aber es ist nicht die Ursache, sondern vielleicht kann man eher sagen, sind dann diese sozialen Geschichten, über die man ja, da gibt's ja mannigfaltige. Kontrollverlust hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, ne? Also Kontrollverlust ist ja auch so eine Geschichte. Flexibilisierung der Arbeit, da geht es ja gar nicht um Niedriglöhne oder so. Klar, das sind dann vielleicht Situationen, die dazu beitragen, dass Leute das Bedürfnis haben, also eine Leiterfahrung haben, um etwas auszuleben, was aber da ist. Was nicht heißt, dass jeder Mensch, der so ein Deutungsmuster hat, auch Teil einer rechten Bewegung ist. So ist es ja auch nicht, sondern man muss das genau analysieren. Das ist ja auch der Gegenstand meiner Arbeit, dass man sich solche Deutungsmuster genauer anguckt. Wie sind die aufgebaut? Weil wenn ich jetzt diese Zahlen nochmal nehme, ne, also ich sage, keine Ahnung, 19% der Gesamtbevölkerung, die stimmen fremdenfeindlichen Aussagen zu, dann heißt es ja nicht, dass sie ein solches Deutungsmuster haben, sondern sind vielleicht nur Elemente drin. Und das ist ja sowohl wissenschaftlich relevant als auch für die politische Alltagsarbeit. Weil da, wo die Widersprüche sind und wo es nicht hermetisch ist, da kann man ja ansetzen und um die Leute ringen.
Das wäre jetzt eigentlich auch meine Anschlussfrage. Was würdet ihr beide, Sandro und Thomas, eigentlich sagen? Was folgt eigentlich daraus, dass wir auf der einen Seite ja Menschen haben, die merken, okay, es ist irgendwas faul, es ist nicht okay, wie es ist. Und es gibt aber dann irgendwie andere Positionen, an die halt dann ja über Rassismen und so weiter besser angeknüpft werden kann. Gibt es einfach kein überzeugendes Angebot oder ist es ein Kommunikationsproblem? Wie seht ihr das?
Ich will das damit beantworten, dass sozusagen Gestaltungswille sozusagen und Gestaltungskraft, glaube ich, eine große Rolle spielen. Das, was Thomas da eingeordnet hat, wenn ich Menschen erlebe, die quasi bei Autogrill über 3 Jahre gekämpft haben um den Tarifvertrag und gesellschaftliche Solidarität nicht nur im Wort erlebt haben, also mir geht's nicht um Grußworte, sondern tatsächlich darum, dass dann auch das Grundrauschen, was ich vorhin meinte, da war. Dann erlebe ich die heute noch, wenn ich hinfahre und dort Kaffee trinke, dass sie quasi ganz wenig Interesse daran haben oder gar kein Interesse daran haben, sich irgendwie mit AfD oder was weiß ich da irgendwie mit rassistischen Einstellungen abzugeben, sondern die reden halt den ganzen Tag darüber, dass sie quasi diesen Erfolg hatten und warum sie den hatten. Und wenn die das weiter so, also die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir das erkämpft haben, tatsächlich auch weiter treiben und ich sag mal, an verschiedenen Stellen auch öffentlich adressieren, da bin ich wieder bei dem Thema, wen interessiert's, dann ist das gut. Wenn ich aber quasi Gewerkschafterinnen erlebe, die mir im Grunde genommen, und jetzt kommt der Punkt, sagen, es war damals, ist auch ein paar Jahre her, warum sie jetzt so brachial öffentlich unterwegs sind mit dem Aufkommen der AfD. Und warum sie jetzt plötzlich Dinge adressieren, die sie möglicherweise vorher für sich behalten haben, mache ich ein Zitat, was ich abgekriegt habe. Wir sind seinerzeit bei der Wiedervereinigung, ich glaube, er hat Wende gesagt, nicht nur vergessen worden, sondern gedemütigt worden. Und allein um nochmal, ich zitiere es nicht ganz richtig, aber es war ungefähr so, um nochmal einen Neustart hinzubekommen, Sandro, auf demokratischem Wege, dann werden wir vielleicht nicht nochmal vergessen bei der nächsten Revolution. Das war sehr wirr, das war sehr, ich dachte so krass, aber das war so eine, ich habe den dann nochmal gefragt, ne, so von wegen, was meinst du mit demokratisch und so weiter. Da ging es um eine Demütigungserfahrung, die er nie aussprechen konnte. Wer hat sie aufgegriffen, die Demütigungserfahrung? Tatsächlich die Rechtsextremen. Und es fehlte wieder leider sozusagen an dem, was andere machen, sozusagen. Also man kann dem zwar begegnen, im Widerstand kann das einordnen, aber wo waren denn die, wo waren die demokratischen Kräfte an der Stelle, ne, als das sozusagen da war? Das ist total wichtig. Es gibt einen Rückzug der Demokratinnen und Demokraten und dieser ganzen Institutionen und der muss der muss zu einem Vormarsch werden für Demokratie, für Mitbestimmung und dieses Grundrauschen wirklich in diese Richtung zu entwickeln und dann zuhören. Jetzt wird es ein bisschen, ich hoffe, es wird nicht wirr, aber das sind so die persönlichen Sachen, die mich auch echt anstrengen mit einer Weile und wo wir viel zu tun haben.
Also ich, es gibt von Oskar Negt, einem marxistischen Philosophen, gibt es so eine Passage über Faschismus. Und da sagt er, dass im Prinzip die Menschen ja Solidaritätsbedürfnisse haben, die sich nach rechts organisieren lassen, also in Kameradschaft und militärische Disziplin, oder eben nach links in eine humanistische Art und Weise in Richtung sozialistischer Arbeiterbewegung. Ja. Und warum erzähle ich das? Weil ich, wenn man jetzt mal die verfestigten rechten Deutungsmuster außen vor lässt, ja, dann hat man diese Solidaritätsbedürfnisse und man hat das Bedürfnis nach Anerkennung über die Dinge, über die ich gerade gesprochen habe. Ich wiederhole die jetzt nicht. Und die Frage ist, wer greift die auf? Und da denke ich, und jetzt höre ich auf, als Wissenschaftler zu sprechen und fange an, als politischer Mensch zu reden, da denke ich, ist es so, dass die gesellschaftliche Linke einen isolierenden Ring um sich hat. Man kann das so sagen, wie Sandro gesagt hat, man zieht sich aus Räumen zurück. Ja? Man kann aber auch sagen, man ist gar nie da gewesen. Und dann kommt es darauf an, wo man gerade in der Bundesrepublik ist, weil in bestimmten Teilen stimmt das, da gibt es den Rückzug aus demografischen Gründen oder warum auch immer. Also ich lebe hier in einer Stadt, ich bin ja in Göttingen, wie wir gesagt haben am Anfang, das gilt als linke Stadt. Wir haben einen linken Stadtkern. Wenn ich rausfahre in die Arbeiterbezirke hier, wir haben wir hier, ja, gehört nicht zum Bild von Göttingen, aber haben wir hier. So, da tauchen Linke ganz selten auf. So. Und das heißt nicht, dass es da hohe AfD-Wahlerfolge gibt. Aber es ist ein Raum, wo wir als gesellschaftliche Linke nicht vorkommen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Weil die Leute sich natürlich Antworten suchen und wenn wir die nicht geben, dann findet eben ein Teil der Leute die Antworten bei den falschen Leuten. Und also Sandro hat von Gestaltungskraft gesprochen, ne? Ich glaube, dass die Gewerkschaftsbewegung einmal Teil, jetzt spreche ich nur für Westdeutschland, einmal Teil eines Aufbruchprojektes gewesen ist. Das ist lange her. Und das ist die alte Brandsozialdemokratie in den 70er Jahren gewesen. Die Leute haben das Gefühl gehabt, das geht voran. Es geht mir nicht darum, wie man die Brandsozialdemokratie beurteilt, sondern Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie haben halt eigentlich bei aller Unabhängigkeit der DGB-Gewerkschaften von der SPD, haben aber ein Fortschrittsprojekt repräsentiert. Ja, und dieses Fortschrittsprojekt, glaube ich, politisch, das fehlt heute. Weil du kannst wahrscheinlich nicht die verfestigten Rechten gewinnen. Aber wenn du ein Fortschrittsprojekt hast, das genau das anspricht und aufgreift, was Sandro auch angesprochen hat, dann, ja gut, dann kannst du zumindest um die unentschiedenen und schwankenden Menschen da ringen. Und ich glaube, dass es das nicht gibt. Also ein politisches Projekt, das ausstrahlt, es könnte anders sein. Das sind die Reformen, für die wir kämpfen. Das lohnt sich. Dass es diesen Pol der Anziehung nicht gibt, das spielt da der Rechten, glaube ich, schon gehörig in die Hände.
Jetzt sind wir wirklich etwas abgeschweift von der großen Ebene wieder ein bisschen mehr auf die betriebliche Ebene und genau, könnten uns ja mal anschauen, wie auch so Fragen wie Postdemokratie und so weiter hier eine Rolle spielen könnten.
In Bezug auf Wahlen und Parteien gibt es ja schon lange die Diskussion um Politikverdrossenheit und Postdemokratie. Und meine Frage war jetzt einfach nur, ob du sagen würdest, dass es sowas auch auf betrieblicher Ebene gibt. Ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, dass es auf betrieblicher Ebene eher nicht so eine Rolle spielt, also dass die Leute da durchaus das Gefühl haben, selber was bewegen zu können. Aber vielleicht begegnet dir ja auch, dass es da auch Kritik gibt, zum Beispiel an Betriebsräten als abgehoben oder als die vertreten mich nicht richtig, denen ist eh egal, was ich möchte.
Na, wenn es im Kern um die Frage geht, der Gestaltung, die wir die ganze Zeit diskutieren, kommt es natürlich auch darauf an, wer da gestaltet und inwiefern die Interessen dann auch wirklich vertreten werden. Es gibt sicherlich immer Beispiele, die habe ich auch selbst erlebt, wo auch hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, der Betriebsrat XY hat das und das getan. Wir reden über knallharte Interessensgegensätze oder einen knallharten Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Und es gibt Betriebsräte, also um diese Frage mit der Handlungsfähigkeit wirklich im Betrieb zu lassen. Es gibt Betriebsräte, die sind gut gebildet, gut ausgebildet, verstehen sozusagen den Interessensgegensatz, können sozusagen mit entsprechend sozusagen Gewerkschaft im Rücken natürlich auch Dinge umsetzen. Aber wir haben natürlich auch in der Szenerie Betriebsräte, die sich darin kämpfen mussten und wo im Kern quasi, ich nehme jetzt mal den ganzen Organisationsbereich der NGG, ja, Nahrung, Genuss, Gaststätten, also harte Kämpfe, um überhaupt einen Betriebsrat hinzubekommen. Und dann kommt es wirklich darauf an, Entwicklung zu machen und die auch zu bestärken darin. Weil im Kern, wenn sie das nicht bekommen, diese Bestärkung, dann entstehen solche Dinge, die wir kennen aus der Öffentlichkeit. Ne? Der Betriebsrat setzt es nicht durch und deswegen vertraut man dem nicht. Letzter Punkt, weil ich würde es wirklich, wenn ich es auf der betrieblichen Ebene halte, natürlich ist Betriebsverfassungsgesetz irgendwann nochmal zu reformieren. Das wäre jetzt, glaube ich, Thema eines eigenen Podcastes, aber die Frage von Zugängen zu Beschäftigten und die Frage von Durchsetzung auch von Interessen im Interessensgegensatz könnte dort politisch besser beantwortet werden und deutlicher beantwortet werden, indem man dem Betriebsrat oder den Betriebsräten, die da mal so gescholten werden, vielleicht auch mal die Mittel wirklich an die Hand gibt, etwas durchzusetzen. Ist es schon so, dass Gestaltung und Demokratie Zeit brauchen, und das müssen wir den Leuten auch sagen, auch öffentlich. Es braucht halt Zeit und es braucht vor allem Geduld.
Also ich glaube, dass wenn mir die Hans-Böckler-Stiftung ein wirklich sehr gut finanziertes Forschungsprojekt geben würde, um das zu untersuchen, dann käme ich wahrscheinlich bei sehr unterschiedlichen Typen von Betriebsräten und Gewerkschaftskulturen heraus. Ja, also ich fange jetzt mal mit einem Beispiel an. Genau, in Sachsen will ich in so einen Zulieferbetrieb der Autoindustrie. Und die haben gerade den Betriebsrat durchgesetzt gegen viel, viel Gegenwehr. Und der Betriebsratsvorsitzende ist total entgegengekommen, aber er weiß nicht, ob er mich in seine kleine Betriebsratsbutze da überhaupt reinnehmen darf. Ich fahre hier nach Niedersachsen zu VW Salzgitter und rede mit einem Betriebsratsvorsitzenden, der vor Kraft nicht gehen kann. Ja, so, weil der hat den Gewerkschaftsapparat im Betrieb und so weiter und so fort. Also ich weiß schon mal, es gibt da also dieses Demokratiegefälle. So, die Frage nach der, und auch in der Art der politischen Arbeit. Hier gibt es dann ja auch, wenn das, ich sage jetzt mal, befestigte Betriebe sind, gewerkschaftlich befestigte Betriebe, gibt es ja zum Teil auch politische Debatten um Umwelt und so weiter. Also eine Politisierung der betrieblichen Öffentlichkeit, die du in anderen Bereichen nicht hast. Die Frage nach der Postdemokratie, ja, die finde ich, muss man dann aber auch drehen in Richtung Struktur. Das Betriebsverfassungsgesetz ist ja ein Niederlagenprodukt der Versuche der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften, die Wirtschaft zu demokratisieren. Dass erstmal die Aufteilung vornimmt, Betriebsrat und Gewerkschaft, und dann noch Betriebsfrieden zulegt, und es ist ein Stellvertreterorgan. Und aus dieser ganzen Geschichte entsteht natürlich, dass es eine Stellvertreterhaltung sowohl in Belegschaften gibt, also es gibt die Kollegen, die sagen, ich habe ein Recht auf Stellvertretung, die sagen das anders, aber am Ende sagen die, das ist doch dein Hobby, mach du das doch für mich, das gibt es. Und es gibt Betriebsräte, die sehen das genau so. Das ist doch meine Sache und das muss ich machen. So, also es gibt natürlich Stellvertreter-Betriebsräte, die da hart durchziehen. Die habe ich auch interviewt. So, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Auf der anderen Seite habe ich ja auch partizipative, beteiligungsorientierte Betriebsratsarbeitsansätze und auch in der Gewerkschaftskultur. Ja, auch da ist es ja so, ich habe Hauptamtliche gehört, die mir erzählt haben, dass sie nur noch beteiligungsorientiert Gewerkschaftsarbeit machen. Also nur, wenn in den Betrieben Leute auch aktiv werden. Sie machen keine Entscheidungen mehr für die Kollegen, weil nur so sie überhaupt mit den spärlichen Ressourcen in der Lage sind, was aufzubauen in den Betrieben. Ich habe aber auch ganz andere Gewerkschaftssekretäre gehört, die sehr wohl, auch aus guten Gründen sagen, ich mache das für die Kolleginnen und Kollegen. Ja, und wenn man dann darüber nachdenkt, wie kommt das bei den Kolleginnen an, ich weiß das jetzt gar nicht, ne, das müsste man sich empirisch angucken, dann denke ich eben auch, dass da durchaus auch Erfahrungen und Belegschaften gemacht werden, dass da für sie etwas gemacht wird. Wenn es erfolgreich ist, ist es immer gut. Wenn es nicht erfolgreich ist, dann wird daraus ein Konflikt und dann wird daraus vielleicht auch eine Ohnmachtserfahrung. Gibt es ja auch. Wie gesagt, dafür müsste mir die Hans-Böckler-Stiftung ein großes Forschungsprojekt finanzieren, aber so mal so aus der Alltagsempirie, ja.
Wir schicken das dann an die Abteilung, wo das entschieden wird.
Ja, genau.
Jetzt haben wir viel über Probleme geredet, aber eigentlich wollen wir ja auch über Lösungen reden und über Dinge, die auch ein bisschen Hoffnung machen. Sandro, du bist jetzt Koordinator in dem Projekt beim DGB. Das ist, glaube ich, auch zusammen mit dem BMAS, genau, zusammen mit dem BMAS, wo es eben um Demokratiekompetenz im Betrieb geht und um das zu fördern. Vielleicht kannst du mal das Projekt einfach kurz vorstellen. Was macht ihr da so? Was sind eure Ziele?
Also erstmal vielleicht ganz grundsätzlich, genau, das ist ein Projekt, was der DGB gemeinsam mit dem BMAS koordiniert. Es ist so, dass das Kabinett ja den Kabinettsbeschluss und Ausschuss damals eingerichtet hat zur Bekämpfung Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Ihr erinnert euch und auch die Hörerinnen wahrscheinlich. Ein Teil davon ist, dass Bundesregierung seinerzeit, also die Vorgängerregierung, erkannt hat, dass in der Arbeitswelt durchaus Dinge zu tun sind. Wir hatten das adressiert und fangen jetzt gerade an, aber wir beginnen damit quasi zum einen Fake News und den ganzen rechtsextremen Verschwörungserzählungen etwas entgegenzusetzen. Das ist sozusagen von hinten aufgezäumt in der Beschreibung so, dass wir Social-Media-Kampagnen planen, wo wir jetzt diese Räume, über die wir vorhin gesprochen haben, auch besetzen wollen sozusagen und mit entsprechend eigenen positiven Dingen besetzen wollen. Der zweite Teil ist, dass wir mit 33, ich will es so kurz wie möglich machen, mit 33 einzelnen Projekten in großen Branchen, aber auch mit regionalen Bezügen, also in den Bundesländern unterwegs sind, und mit unterschiedlichsten Ansätzen, also wer das Netzwerk für Demokratie und Courage kennt, sozusagen kennt die Ansätze des Netzwerks. Wer weiß, dass es Seminare gibt, um Widersprüche gegen rechtspopulistische Einstellungen quasi, wo man lernt, wie man damit umgeht und so weiter. All diese Ansätze, und es gibt ganz, ganz viele, haben wir in der Fläche. Und der Job des BDK-Projektes, was ich koordiniere, ist es im Kern zum einen dieses Programm bekannt zu machen, also dass es das gibt, und zum anderen die 33, die da unterwegs sind, natürlich auch wissenschaftlich zu unterstützen, ne, mit Dingen, die da brauchen, und gleichzeitig auch Öffentlichkeit für diejenigen herzustellen, die da unterwegs sind vor Ort. Das ist jetzt die kürzeste Beschreibung, die ich über das Projekt zusammenkriege, und wir werden aber auch mit entsprechend einer Homepage, die gibt's jetzt noch nicht, aber die ist gerade im Entstehen, und entsprechenden Möglichkeiten, sich auch sozusagen zu belesen beziehungsweise die Dinge zu verstehen, in der Öffentlichkeit sein. Und ich sage es jetzt einfach ein bisschen als Werbeblock, das darf ich, am Welttag gegen Rassismus im März werden wir mit einem großen Launch unterwegs sein und auch der Öffentlichkeit nochmal präsentieren, was diese 33 Projekte machen und was wir machen. Und wir haben bewusst diesen Tag gewählt, weil es geht gegen Rassismus im Kern und gegen diese Verschwörungserzählungen. Und in 3 Jahren glaube ich, dass wir die Welt noch nicht verändert haben, aber zumindest in den 3 Jahren Menschen bestärkt haben im Widerspruch zu diesen extrem rechten Aussagen. Und ja, da sind wir haltungsgeprägt und werden das natürlich auch entsprechend mit dieser demokratischen Haltung dann auch machen.
Ich habe noch eine Frage, so ein bisschen provokativ. Was ist da so die Ausrichtung? Ne? Weil eine Gefahr ist ja halt auch irgendwie so, dann kommt man da so mit dem pädagogischen Zeigefinger und so weiter und sorgt dann vielleicht dafür, eher noch Abwehr zu ernten. Ja, wie ist das in der konkreten Arbeit so geplant?
Ich weiß sehr genau, was du meinst. Das weiß, glaube ich, auch jeder, wenn wir sozusagen in Diskussionen unterwegs sind und dann sagen, aber. Genauso ist es nicht angelegt, sondern es ist das, was wir vorhin diskutiert haben, es ist partizipativ angelegt. Es soll also mit Belegschaften arbeiten, mit Auszubildenden. Es geht darum, partizipative Elemente sozusagen zu nutzen, die wir schon kennen, das meinte ich mit den Methoden. Und aber gleichzeitig, und das ist wichtig, weil Zeigefinger und so weiter, gleichzeitig dennoch klar zu machen, wo die Grenzen liegen. Also ich glaube, das ist heutzutage bitter notwendig, eben auch vor Ort deutlich zu machen, wir können dir den Rücken stärken. Also wir sind da, auch die Projekte, aber auch da gibt es Grenzen natürlich, und über die haben wir zu diskutieren.
Thomas, an dich auch noch die Frage nach den Lösungsansätzen. Du hattest schon gesprochen von dem fehlenden politischen Fortschrittsprojekt. Uns würde auch noch interessieren, jetzt auch auf Grundlage deiner Forschung, was so deine Ideen sind oder was du denkst, was wichtig wäre, wie Aktive in Betrieben oder auch GewerkschafterInnen auf Menschen zugehen sollten, um diese mitzunehmen.
Erstmal, was selbstverständlich klingt, aber ich glaube, wenn Gewerkschaften erfolgreich im Kampf gegen rechts sein wollen, dann müssen sie selber erfolgreich sein in ihrem Kerngeschäft. So, also starke Gewerkschaften haben ein gutes Standing, schwache Gewerkschaften haben ein schlechtes Standing bei den Leuten. Und eine starke Gewerkschaft gibt Antworten auf die drängenden Fragen der Menschen. Und das sind immer zwei Dinge. Nämlich erstens, es gibt Probleme, warum gibt es die Probleme? Ja, also Erklärungen geben. Warum es so ist, wie es ist, das muss, glaube ich, vermittelt werden. Also warum leiden die Leute in den Betrieben und so weiter und so fort. Ich weiß natürlich, viele Gewerkschafter machen das jeden Tag. Und das Zweite ist, dass für die drängenden sozialen Probleme, und da ist man schnell bei so Dingen wie Struktur und Wirtschaftspolitik in den Regionen, wo bleiben die Arbeitsplätze, müssen Gewerkschaften, weil die Parteien keine verlässlichen Akteure da sind, Antworten geben. So, das ist leider so, hat was Syndikalistisches, aber ist notwendig, um Vertrauen zu gewinnen bei den Menschen. Dann bin ich zweitens der Meinung, dass jeder Gewerkschafter natürlich mit dem Gesicht zu den Leuten diskutieren muss. Und ich will das an einem Beispiel deutlich machen, dass ich das überhaupt nicht einfach finde, die Grenze zu ziehen. Es ist richtig, dass eine Grenze gezogen werden muss und man kann leicht sagen, das beginnt spätestens bei denen, die organisierte Rechte sind und Faschisten in den Betrieben. Ich habe im Zusammenhang mit meinem Projekt habe ich ein langes Gespräch mit einem Bevollmächtigten der IG Metall gehabt, der mir erklärt hat, wie es in den kleinen, also in diesen mittelständischen Unternehmen eigentlich so zugeht, in denen ich da forsche. So, und dann hat er mir von einem Betriebsratsaktiven erzählt, den er rechts einstuft, der auch alle Zeichen hat und so weiter, aber der sich im Betrieb gar nicht so schlimm verhält. Ja. Arbeitet er mit dem, der Einfluss hat in der Belegschaft, oder tut das nicht? Er tut das. Und der Bevollmächtigte ist ein klarer Antifaschist. Ja. Er sagt nicht, und das ist in Ordnung so, sondern wenn er ihn ausgrenzt, hat er diesen ganzen Teil verloren. Das ist eine total schwere Entscheidung. Ja. Da fallen mir Gründe ein, warum er es nicht tun sollte, aber er verliert den Draht. Die Frage ist, ist das ein organisierter Kamerad, der die Strippen zieht oder nicht? Kann ich so gar nicht einschätzen, er vielleicht auch nicht. Und damit will ich deutlich machen, dass es da ja nicht immer ein einfaches Schwarz-Weiß gibt, sondern diesen Graubereich. So, grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass es diesen Versuch gibt, auf die Leute zuzugehen. Genau. Und das Dritte ist gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Sandro hat das gesagt. Ne? Also ich weiß nichts, was ich heute weiß, weil ich so aus dem Nest geschlüpft bin, sondern wir alle haben ja Fragen und wir stellen uns diese Fragen. Und wenn es keine gewerkschaftliche Bildungsarbeit gibt, die da ansetzt, und ich meine nicht mal nur antirassistische, sondern gute politische Bildungsarbeit, dann verlieren wir ja die nachwachsenden Generationen.
Ja, danke für diese schönen abschließenden Statements. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Zeit und bedanken uns ganz herzlich bei euch, Sandro und Thomas, dass ihr euch die Zeit genommen habt und eure Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns und unseren HörerInnen geteilt habt. Vielen Dank auch an unsere HörerInnen. Wir freuen uns wie immer über Kommentare an unsere Mailadresse podcast@fnpa.eu. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, freuen wir uns natürlich auch. Hier findet ihr uns unter @demoworkpod.
Ja, und die Studien und weitere Beiträge, die interessant sind, packen wir natürlich wie immer in die Shownotes. Und zur nächsten Folge, die wird auch spannend, denn hier sprechen wir dann über das Thema Geschlecht und Arbeitskämpfe im Krankenhaussektor. Zu Gast sein werden dann Nicole Meyer-Ahuja, Arbeitssoziologin aus Göttingen, und Dana Lützkendorf von der Berliner Krankenhausbewegung. Ja, bleibt uns bis dahin gewogen und bis dann.
Tschüss. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.